Wenn du das funktioniert vom ersten Augenblick, Ehre sei Gott. Okay. Ja, für die ganz Aufgeweckten mit den Adleraugen, es gibt heute was auf die Ohren. Ganz liebevoll. Und der Titel der Predigt ist, wie höre ich die Stimme Gottes? Alle E-Mail-, Rundmail-Empfänger wissen das schon längst. Und ich mag auch nochmal kurz beten. Heiliger Geist, mach lebendig, was in dir ist, und lass es durch mich zu uns allen kommen. Lass es die Herzen und nicht nur die Ohren erreichen heute Morgen. Sei du kräftig und stark. Dein Wort ist wie ein Hammer, Gott, das Felsen zerschmettert. Und ja, danke, dass du uns wahrhaft veränderst und dass du uns so sehr liebst, dass du uns verwandelst in das Bild deines Sohnes. Danke, Herr, für deine Gegenwart und die Freude, dich zu kennen und mit dir zu leben, Gott. Amen. Amen. Ja, ich habe so ein paar Utensilien mitgebracht, die braucht man, wenn es um Ohren geht. Ich hoffe, ihr habt das alle zu Hause. Hatte eben mit dem René eine kleine vorbereitendes Gespräch. Ich habe gesagt, ihr müsst nachher Wattestäbchen verteilen. Wie viel hast du denn mit? Ich sage, ich glaube, so ein 100er-Pack. Oh, hast du wenig Glauben, sagt er. Aber ich habe gerade festgestellt, es sind 200 Wattestäbchen da. Also jeder wird eins bekommen und ja, es ist Raum da für mehr. Die Ohren. Was wissen wir über die Ohren? Viele Tiere haben Ohren, aber Aufbau und Platzierung der Ohren sind bei verschiedenen Arten verschieden. Ich habe also gestern gelernt, als ich dann im Internet ein bisschen geforscht habe, dass Heuschrecken zum Beispiel ihre Ohren, wer weiß es, wo haben? Wer sagte das? In den Beinen, ja, super, genau. Am Hinterleib oder in den Beinen. Bei Zikaden auch an den Beinen, bei Mücken sitzen sie an den Fühlern. Es gibt Eidechsen und Salamanderarten, die hören mit Brustkorb und Lunge. Habe ich nicht gewusst. Ja, und nicht immer sind äußere Ohren vorhanden, wenn ein Gehörsinn da ist. Zum Beispiel bei Schlangen und bei einigen Robbenarten. Der Hörbereich des menschlichen Ohrs reicht von etwa 16 Hertz bis maximal 20.000 Hertz für all die von uns, die 2 bis 5 Jahre alt sind. Danach lässt das wohl etwas nach. Elefanten können tiefere Frequenzen wahrnehmen, den sogenannten Infraschall, und einige Tiere, zum Beispiel Hunde, Delfine und Fledermäuse, können was hören? Ultraschall. Hey, cool. Kleiner Biologie-Exkurs heute Morgen. Delfine und Fledermäuse haben den Gehörsinn zu einem Orientierungssystem weiterentwickelt. Beide stoßen höherfrequente Töne aus und orientieren sich anhand des Echos. Dieses aktive Verfahren zur Orientierung nennt man Ortung. Und bei den Fledermäusen hat das Gehör die Augen praktisch ersetzt, die in der Dunkelheit von keinem großen Nutzen sind. Und das fand ich irgendwie gut, weil in der geistlichen Welt, bei uns Christen, ist es ja auch etwas so. Wir können Gott nicht mit unseren Augen wahrnehmen, aber mit unseren geistlichen Ohren. Rein biologisch, physisch haben wir ja 2 mehr oder weniger große, mehr oder weniger schöne, speziell geformte Exemplare außen am Kopf angebracht. Dagegen haben wir nur einen Mund, was manche Leute bezeichnend dafür finden, dass man weniger reden und mehr zuhören sollte. Und vielleicht war das auch der Gedanke Gottes dahinter. Und die Ohren haben die Eigenschaft, wenn man sie nicht pflegt, dann werden sie verstopft. Ja, nicht unbedingt verstopft, aber sie werden dreckig. Also ich habe Kinder und ab und zu, wenn wir dann uns nahe kommen und ich gucke dem einen oder anderen ins Ohr, denke ich, oh. Und dann holen wir immer diese Box hier und dann geht's los. Für Babys gibt's ja mit extra Schutz. Ihr wisst, dass man nicht zu tief in den Gehörgang bohrt. Und für die Ohrmuschel, ich weiß nicht, wie ihr das macht, kleiner Tipp in Kinder- und Ohrenpflege heute Morgen, kann man da ganz toll Öl nehmen. Bernd, würdest du mal gucken, darf ich dich mal? Kannst ja stehen bleiben, es passt jetzt von der Größe her perfekt. Also man nimmt dann ein bisschen Öl aufs Wattestäbchen. Ich weiß, er mag das. Stimmt?
Wenn ich jetzt gelb wird, muss ich mich schämen.
Nein, ist ganz super, super clean. Er hat keine Ahnung, dass ich das wollte. Ich habe ihn gar nicht gefragt, aber Dankeschön. Ist immer noch weiß. Und sowas möchte ich gerne mit euch heute machen. So mit dem Öl des Heiligen Geistes und dem Wattestäbchen der Worte, die ich vorbereitet habe, unser aller Ohren ein bisschen frei machen. Man kann natürlich auch das Gegenteil von dem tun. Ich verrate euch ein paar Geheimnisse heute früh. Das mache ich ja öfter, wenn ich predige. Die Leute mögen das, ich weiß. Ich muss immer nachdenken, was ich verrate. Kennt ihr die auch? Gibt's in der Apotheke. Europax Lärmstopp. Ja, ist jetzt eine andere Firma, die spielt jetzt mal keine Rolle. So vor etwa einem Jahr war ich ja hochschwanger. Und eine Besonderheit meiner Person, wenn ich hochschwanger bin, ist, dass ich ab einer bestimmten Gewichtsschranke anfange zu schnarchen. In der Schwangerschaft. Und dann bin ich während in die Apotheke. Das ist schlimmer als Kondome kaufen, habe ich festgestellt. Ist dann, wenn man da steht und sagt, wir hätten gerne dieses Nasenpflaster. Kennt ihr das Nasenpflaster? Das ist die Flügelweite, dass man nicht schnarcht. Und ein Päckchen von denen hier für die Ohren. Also das Nasenpflaster war für mich in der Hoffnung, dass es mir die Atmung nachts erleichtert, trotz Schwangerschaftsgewicht. Und die waren für den Bernd in der Hoffnung, dass er dann doch ruhig schlafen kann, trotz der Geräusche, die ich da produziert habe. Während man diese Ohrstöpsel also verwenden kann, um unerwünschten Lärm draußen zu halten, kann man einem Geiste auch sich Sachen in die Ohren stopfen, die verhindern, dass man das hört, was man hören sollte. Nämlich das, was Gott uns zu sagen hat. Und darüber möchte ich mich eben ein bisschen mit euch unterhalten. Alle, die beim Ehebevo dabei waren, wissen, das ist jetzt so ein kleiner Test für alle, die mitfahren, wie lange hört ein Mensch zu, bevor er den anderen unterbricht? Ist jemand da, der dabei war und das noch weiß? Wie lange hört ein Mensch dem anderen zu, bevor er ihm ins Wort fällt, so im Schnitt? Was hat man ermittelt? Ein paar Sekunden, ja. Hast schon mal einen Sympathiepunkt gewonnen, Klaus-Peter? Wer kann sich erinnern? Okay, ihr müsst also alle nochmal mitfahren nächstes Jahr. 17 Sekunden lang. 17 Sekunden lang hören wir zu, bevor wir den anderen unterbrechen. Also ist Zuhören wirklich eine Kunst. Zwischenmenschlich betrachtet, aber auch, wenn es darum geht, zu lernen, auf Gott zu hören. In Matthäus 11, Vers 15 sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt, gerade durch die Gemeinde oder früher auch durch meine Arbeit, aber ich habe in meinem Leben erst einen Menschen getroffen, der tatsächlich keine Ohren hatte, durch eine bestimmte Erkrankung, keine äußeren Ohren hatte. Und es ist irgendwie ziemlich merkwürdig zu sagen, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der hört. Sei denn, er hat irgendwie was Krankheitsmäßiges, wie die Miriam, für die wir gebetet haben, das hatte. Amen. Aber was bedeutet das? Wer Ohren hat, der höre. Oder in der Offenbarung habe ich das auch gefunden. An etlichen Stellen in den Sendschreiben, da heißt es sogar, wer ein Ohr hat, naja, eins haben wir doch mindestens alle, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist schon ein bisschen eigenartig. Hören und hören, aufnehmen von Schallwellen oder bewahren des Inhalts, das ist ja doch der Unterschied, der letzten Endes gemeint ist. In der Schule können zwei sitzen, die hören dasselbe und der eine hört's und der andere malt Bildchen ins Mathebuch und rafft nichts und nimmt nichts mit. Wir kennen viele, Ausdrücke, die mit Ohren zu tun haben. Mir ist eingefallen, auf taube Ohren stoßen, ihr lieben Eltern. Kennt ihr den Spruch? Bei dem Punkt, wenn ich mit meiner Tochter darüber rede, dann stoße ich immer auf taube Ohren. Das heißt, in dem Bereich hat sie keine Lust zu hören, was ich ihr sagen möchte. Sie ist dicht. Es hat aber weniger mit ihren physischen Ohren als mit ihrer Haltung zu tun, diesem Thema oder mir gegenüber. Oder der andere Satz, den manche beklagen, das geht dem einen Ohr hinein und zum anderen wieder raus. Auch ihr kennt das alles, schön. Ne, so. Man sagt dem Ehepartner was und hinterher fragt man ihn was dazu und dann kommt so, hä? Ja, also es ist irgendwie durchgelaufen. Okay. Ignoranz kann uns taub machen, Selbstsucht und Gleichgültigkeit können uns taub machen und können solche Ohrstöpsel sein. Ich lese gerne, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, und ich lese auch gerne Erziehungsbücher, immer wieder, wenn es mal wieder schwierig wird und ich mit meiner Weisheit am Ende bin, durchforste ich das Bücherregal oder gehe zum Büchertisch und sage, oh, welches Buch kann mir weiterhelfen? Und in einem Erziehungsbuch fand ich einen Ausdruck, den ich erst merkwürdig fand und später verstand. Der hieß, Kinder können muttertaub werden. Ihr Frauen, habt ihr das schon mal gehört? Muttertaub. Ja, okay. Das heißt, wenn ich als Mutter zu viel rede, vielleicht schreie und versuche, dadurch Dinge zu erreichen und es wiederholt sich. Mach die Tür zu, zieh die Socken an, putz dir die Nase, wisst ihr? Und irgendwann rauscht es dann wie so ein akustischer Strom, der verschwimmt, an deinen Kindern vorbei. Und in diesem Buch waren dann ganz viele Tipps, was man dagegen tun könnte. Nämlich weniger reden, mehr Konsequenzen folgen lassen, und mit Berührungen arbeiten. Das waren dann so Hilfestellungen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Noch ein Ausdruck, auf dem Ohr bin ich taub, ist das Gegenteil von auf taube Ohren stoßen. Das heißt, darüber brauchst du mir gar nichts zu sagen. Brauchst du gar nicht bei mir anfangen mit dem Thema. Ich höre dir eh nicht zu. Ja. In Matthäus 13 sagt Jesus, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Das würde ich gerne zu jedem von euch sagen. Glückselig sind deine Augen, dass sie sehen, was Gott hat und dass sie hören, was Gott dir sagen möchte. Damit wir nicht in der Ewigkeit sagen, hätte ich doch bloß darauf gehört. Ja? Ja, und bevor wir dann so ein bisschen ins Eingemachte gehen, bräuchte ich jetzt, Caroline, deine Hilfe. Das kann man ja, die sind ja schon groß, man kann ja zwei Stapel vielleicht durchgeben und ich möchte euch einladen, euch ein Wattestäbchen zu nehmen, es bitte nicht dem normalen Zweck jetzt hier zuzuführen. Wenn es nötig ist und ihr habt keins mehr über Weihnachten, könnt ihr das gerne machen, aber an Heiligabend so Ohrschmalzdinger hier so verteilt zu haben, das wäre nicht so nett. Also nehmt es auf jeden Fall mit, ihr müsst auch keins nehmen und benutzt es nicht dafür, sondern benutzt es als Lesezeichen für eure Bibel mal heute Morgen, okay? Seid ihr bereit dazu? Okay, danke schön. Ja, ich habe uns vier Fragen mitgebracht, die uns helfen sollen, unsere Öhrchen zu reinigen. Und die erste Frage, die sich damit beschäftigt, wie kann ich denn Gottes Stimme hören, ist vielleicht die wichtigste von allen. Und die lautet, willst du denn Gottes Stimme hören? Willst du Gottes Stimme? Das ist vielleicht deine erste Reaktion. Ja klar, ich bin doch Christ und so. Aber denk doch mit mir zusammen mal ein bisschen tiefer darüber nach. Willst du wirklich hören, was Gott dir sagt? Was ist denn, wenn das, was du hörst, dich herausfordert? Was ist, wenn das, was du hörst, etwas ist, was dir nicht gefällt? Was ist, wenn es Korrektur ist? Was ist, wenn es Zurechtweisung ist? Ich denke, wir können dazu neigen, in der Bibel das zu lesen, was wir glauben wollen, was unserer Überzeugung und unserer Bequemlichkeit entspricht. Wenn wir aber vermeiden wollen, in Denkfallen zu fallen, brauchen wir ein belehrbares Herz. Wenn Gott mich korrigiert, durch die Bibel oder durch einen anderen Menschen, du liebe Zeit, auch das noch, ist es nicht immer so nett, sondern es fühlt sich etwa an wie eine Operation. Es macht keinen Spaß, sondern beinhaltet oft Schmerz. Aber das Wort Gottes sagt in Hebräer 12, den, der Gott liebt, den weist er auch zurecht. Wer hat das gesagt? Silvia. Gott macht mich auf meine Fehler, auf meine Sünde aufmerksam, weil er mich lieb hat, weil er will, dass das aus dem Weg geschafft wird zwischen mir und ihn. Es gibt eine Stelle, ich habe ja das Thema Ohren studiert, in der Bibel, in der Apostelgeschichte, als das mit Stephanus passiert, der zur Rede gestellt wird, der Zeugnis gibt für Gott und die Menschen um ihn herum, das Volk Israel mit ihrer Sünde konfrontiert, waren die nicht begeistert, sondern was haben sie gemacht? Sie haben sich die Ohren zugehalten. Und sie haben geschrien und dann haben sie die Steine genommen und haben ihn umgebracht, weil sie das nicht ertragen haben, was er gesagt hat. Es gibt so Bibelstellen, die werden lebendig. Kennt ihr das? Du liest und auf einmal macht's buff. Es macht Peng und du spürst, das ist jetzt ein Vers, der ist für dich. Und vor vielen Jahren habe ich im Buch der Sprüche einen Vers gelesen, der hat mir auch das Ohr etwas freier gemacht. Und zwar in Sprüche 9, Vers 8, da heißt es, weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Das Buch der Sprüche stellt uns hier zwei Gruppen von Menschen vor. Die Spötter und die Weisen. Zu welcher der beiden Gruppen würdest du dich denn zählen? Wer würde sich denn zu den Spöttern zählen? Jetzt keiner freiwillig die Hand heben, ne? Also würdet ihr euch zu den Weisen zählen? Okay, da gibt's Mutige und da gibt's welche, die sind eher wow, ich und Weise. Zwei Reaktionen auf Kritik beinhalten oder machen diese zwei Personengruppen aus. Was macht der Spötter mit dem, der ihn kritisiert? Habt ihr es euch gemerkt? Habt ihr schon offene Ohren gehabt? Er hasst den Menschen, der ihm was Negatives sagt. Und was macht der Weise? Er freut sich, er nimmt es an. Ist dankbar. Er liebt ihn. Hey, da sind offene Ohren. Amen. Er liebt ihn. Interessanterweise betrifft die Reaktion nicht so sehr den Inhalt als den Überbringer der Kritik. Ne? Die blöde Kuh, musste mir die das jetzt sagen und überhaupt, was bildet die sich überhaupt ein? Soll doch selber sehen, soll mal bei sich anfangen. Habt ihr alle nie gesagt oder gedacht, ich weiß, aber mir ist das früher mal so gegangen, ganz, ganz lange her. Und wenn ihr mal jemanden trefft, der ein Problem damit hat, dann könnt ihr eben diese Bibelstelle unter die Nase reiben und könnt sagen, willst doch weise sein. Und bei mir war das so, Gott hat mir diesen Bibelvers richtig unter die Nase gerieben. Ich kann mich an die genauen Umstände der Situation nicht erinnern, aber jedenfalls hat Gott zu mir gesagt, Iris, du kannst heute eine Entscheidung treffen. Du kannst entscheiden, zu den Spöttern zu gehören und jeden, der dir irgendetwas sagt, was dir nicht passt, was dir nicht gefällt und was vielleicht bedeutet, dass du dich geirrt hast oder einen Fehler gemacht hast, böse behandeln. Oder du kannst ein lernendes Herz haben. Und du kannst dich entscheiden, eine grundsätzliche Haltung der Liebe zu haben für jeden Menschen, der dir versucht, etwas Korrektives zu sagen. Das heißt nicht immer, dass jeder damit recht hat. Ne? Wir sollen jetzt nicht hier so immer drauf und Kopf einziehen, sondern wenn etwas dir begegnet, in Form von liebevoller Kritik unter Geschwistern zum Beispiel, dann nimm's doch einfach mal und hör's dir an. Vielen Dank. Hörst dir an und lass es erstmal sacken, bevor du deine Oma anrufst und über den Überbringer dieser Botschaft sagst, oh, hast du gehört? Oh, die Angelika, was die zu mir gesagt hat. Und überhaupt, die Angelika mit dem Glitzerkram, so mal selber da so. Blödsinn sowas. Und schon fangen wir an, zurück zu kritisieren. Wisst ihr? Und Gott hat mich beim Wort genommen. Also habe ich damals gebetet und habe gesagt, okay, Gott, ich treffe die Entscheidung. Ich, Iris Trümper, möchte gerne zu den Weisen gehören, wenn es irgendwie geht. Und wenn einer kommt und mir was sagt, will ich ihn lieben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, gestern Abend wurde die Entscheidung das letzte Mal überprüft. Unmittelbar vorm Schlafengehen und vor dieser Predigt wurde sie überprüft. Und ich fühlte mich so voll ertappt. Wenn ihr jetzt schön aufpasst, erzähle ich euch, was gestern Abend passiert ist. Aber erst geht's noch ein bisschen weiter. Gemein, gell? Okay, also will ich Gottes Stimme wirklich hören? Bin ich mir sicher, dass ich das, was er mir vielleicht zu sagen hat, Vielleicht sagt er mir, ich werde dir im ersten Halbjahr 2008 10.000 Euro schenken. Vielleicht sagt er aber auch, du sollst im ersten Halbjahr 2008 10.000 Euro spenden. Okay, will ich wirklich hören, was Gott mir zu sagen hat? Bin ich offen für beides, zu nehmen, zu geben, was immer dran ist für mich? Ist es mein höchstes Ziel, den Willen Gottes für meine Situation, Gegenwart und Zukunft zu erfahren, egal was das am Ende heißen kann? Vielleicht sollst du predigen und bist ein totaler Angsthase, wenn es schon ums Zeugnis geben geht. Vielleicht sollst du nicht predigen und wolltest schon immer gerne mal auf der Bühne stehen. Wisst ihr? So, willst du wirklich hören? Das ist die Frage 1. Und wenn wir dann da so mit dem Wattestäbchen schaben und sagen, ja Gott, das macht man auch nicht einmal. Ich mache das immer wieder. Ich will hören, Gott. Und wenn es weh tut und wenn es mich was kostet, wenn, wie Maria gesagt hat, ich das loslassen kann, meine wirtschaftliche Versorgung, mein Wohnort, mein Haus, wo ich mich so wohlfühle, wo ich denke, boah, hier gehe ich nur noch tot raus. Ja, bis zum letzten Atemzug will ich da wohnen oder in diesem Land bleiben. Oder bin ich bereit, das alles loszulassen und offen zu sein, weil das, was Gott mit mir vorhat, ist mir das Wichtigste. Und alles andere spielt keine Rolle, weil glücklich werde ich dann, wenn ich das tue, was Gott will. Nicht, wenn ich das selber Gebastelte erwähle. Frage 2 meiner 4 Fragen ist, wenn wir drüber nachdenken, wie hören wir Gottes Stimme, will ich denn dieser Stimme gehorchen? Und das ist natürlich, die klebt an Frage 1 ganz eng dran. Will ich sie hören und will ich ihr gehorchen? Es ist toll zu singen, ich gebe mich dir hin, ich gebe dir alles, kenne das von Nimm zwei hießen die früher, außer meine Kreditkarte, Autoschlüssel und mein Ärger auf Herrn Müller von der Hamburg Mülleimer oder wie das auch dann so, kennt ihr die CD? Ja, also es ist leicht, das zu hören, das zu bejahen, heftig zu nicken im Gottesdienst und zu singen, aber es ist krass, wenn dir im Alltag eine Situation begegnet, wo du es wirklich tun musst. Es tut weh. Möchte ich, dass Gott mir so treu ist, wie ich ihm? Wir haben vorhin so ein Lied darüber gesungen. Oh. Bin ich genauso radikal bereit, wie Jesus hinzugeben, zu handeln, egal was es mich kostet? Mein Stolz, mein Ruf, meine Bequemlichkeit, etwas hergeben, loslassen, Verantwortung übernehmen. Es ist ja fast Weihnachten, denk mal an Maria. Wissen wir, bei wie vielen jungen Frauen der Engel vorher an die Tür geklopft hat? Vielleicht war sie gar nicht die Erste. Vielleicht war er vorher bei Hannah, Sarah, Elisabeth, Eulalia oder wie die auch alle gehießen haben und hat gesagt, hey, ich bräuchte eine Frau, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Schwanger werden, ohne Mann, unverheiratet, ist nicht wie heute. So, dann gehst du zum Jugendamt und beantragst was, kriegst Unterstützung oder irgendwie, ja, selbst wenn der Mann dich sitzen lässt, sondern da flogen die Steine. Da flogen die Steine, es ging um Leben oder Tod, wisst ihr, das war nicht irgendwie nur, in Anführungszeichen nur, naja gut, es ist nicht wirklich schön, auch in unserer Zeit, aber eine junge Frau ohne Mann mit dem dicken Bauch, Sünde, Steine, Todesstrafe. Ich meine, die Frau hat was riskiert mit ihrem Ja, ne? Sie hat wirklich was riskiert. Wie hat sie sich gefühlt? Welche Gedankenspirale ging denn Maria durch den Kopf? Wie wird das sein, ein Kind zu bekommen und den Leuten dann zu erzählen, ja, aber mit einem Mann geschlafen habe ich nicht. Ja, wisst ihr, könnt ihr euch das vorstellen? Und wirklich gewusst hat ja nur sie's. Ist nun mal so. Ja. Wie ist das, wenn Gott uns etwas sagt, was uns etwas kostet? Was vielleicht bewirkt, dass andere uns auslachen, dass andere uns nicht ernst nehmen, dass Menschen uns Böses unterstellen. Ich habe herausgefunden, dass das Problem beim Hören von Gottes Stimme nicht das ist, dass Gott nicht reden will. Wir haben das in den Zeugnissen und heute durch verschiedene Sachen schon gehört. Gott hat uns lieb, Gott liebt uns so sehr. Und Gott redet beständig. Er redet 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und du kannst seine Stimme hören, wenn du Jesus Christus gehörst. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. wenn du ein Schaf des großen Hirten geworden bist, wenn du Gott dein Leben hingegeben hast, diese Entscheidung getroffen hast und bist ein Schaf in dieser Herde, dann bist du in der Lage, die Stimme des Hirten zu hören. Aber um ein anderes Bild zu nehmen, es ist mit den Frequenzen ein Problem. Wir können an diesem Tuningrad drehen, was Gottes Frequenz betrifft. Und dann mag ich vielleicht lieber das Rauschen oder gar nichts mehr hören, als ständig: Entschuldige dich bei Angelika, entschuldige dich bei Angelika, entschuldige dich bei Angelika. Und dann hörst du nichts mehr, was der Heilige Geist dir sagt. Dann rauscht's oder es ist still oder du hörst dann HR3 oder weiß ich nicht, was du dann, ja, irgendwelche anderen Stimmen in deinem Geist. Ich habe die Frequenz gewechselt, weil ich keinen Bock hatte, das mir anzuhören, was Gott mir sagt. Das Schwierige ist, dass wenn wir da auf taube Ohren umschalten, wir auch in anderen Bereichen taub werden für Gott. Wisst ihr? Wir blockieren den Empfang. Und die Haltung, die Bibel nennt das Gottesfurcht. Das heißt, was Gott denkt und was Gott will, ist mir wichtiger, als was andere denken und wollen und sogar wichtiger als das, was ich selbst denke oder will. Die bewahrt dich und die stellt deine Antenne auf mega klaren Empfang. Gibt's da auch digital und analog? Kenne ich mich wieder nicht aus? Nee. Egal. Also auf jeden Fall bist du dann die perfekte technische Anlage zum Empfang der Stimme Gottes. Die dritte Frage, die ich dir stelle, wenn es darum geht, wie höre ich denn die Stimme Gottes? Bist du bereit, andere Stimmen zum Schweigen zu bringen? Dem Teufel das Maul zu verbieten zum Beispiel? Du schaffst es nie, hast dich schon wieder gesündigt. Du schaffst es nie und wenn du Zeugnis gibst, Susan, dann kommen die Flecken wieder. Habt ihr solche Stimmen schon mal gehört? So hässlich, ekelhaft, negativ, destruktiv. Und dein Kind hat irgendwo einen Punkt und du hast gelesen, da und da geht die Krankheit um und du lü, 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 lü. Wisst ihr? Bring diese Stimmen zum Schweigen. Aber vielleicht sind es auch andere Stimmen in deinem Leben. Stimmen, die dir schmeicheln, die dir nach dem Mund reden. Stimmen, die dich verführen wollen zur Sünde. Stimmen, die dich verdammen. Stimmen, die dir sagen, das lohnt sich für dich in einem bestimmten Bereich. Bist du bereit, den Stimmen, die Gottes Willen widersprechen, das Maul zu verbieten? Sie auszuschalten, ihnen nicht mehr zuzuhören? Vielleicht die Sendung, wo es jede Folge in dieser Seifenoper um Ehebruch geht. Der mit der, die mit dem, der mit dem, die mit der. Bis sie dann alle durch sind und dann kommen wieder zwei neue Schauspieler dazu, damit irgendwie wieder was passieren kann. Wisst ihr? Vielleicht solltest du aufhören damit, das dir anzuschauen, weil es Stimmen sind, die zu dir reden. Stimmen, die dir etwas sagen, was dem Wort Gottes und der Stimme Gottes widerspricht. Die Bibel sagt im Buch des Propheten Jesaja, wer seine Ohren verstopft, um nicht vom Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg. Und dann kommt eine ganze Liste von Segnungen und Verheißungen, du wirst den König sehen. Und oh, so richtig Sahne. Also sagt mein Gott mir, Iris, manchmal sind die Earplugs doch dran. Manchmal musst du sie dir in die Ohren stopfen und Sachen abschneiden. Es gibt in der Bibel einen Mann, der war hin und her gerissen zwischen zwei Stimmen. Der Stimme Gottes und der Stimme eines Mannes, der ihm viel, viel Geld und Anerkennung versprochen hat. Hey, hast heimlich mein Konzept gelesen? Nein. Dieser Mann hieß Bileam. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch ein, schlagt doch mal mit mir auf, das vierte Buch Mose im 22. Kapitel. Mit diesem Mann werden wir uns jetzt nämlich einige Augenblicke beschäftigen. Vierte Mose 22, so ab Vers 2. Die Moabiter Und ihr König Balak, der Sohn Zippors, hörten, wie die Israeliten die Amoriter vernichtet hatten. Da packte sie die Angst vor dem gewaltigen Heer der Israeliten. Sie berieten sich mit den führenden Männern von Midian und sagten zu ihnen, bald werden diese Horden auch unsere Ländereien abfressen, wie das Vieh die Weiden abgrast. Balak sandte Boten nach Petor, einer Stadt am Euphrat im Land des Volkes Amaf. Von dort sollten sie Bileam, den Sohn Beors, zu Hilfe holen. Balak ließ ihm ausrichten, ein Volk ist aus Ägypten gekommen und hat sich in unserer Gegend breit gemacht. Sein Heer steht an unserer Grenze und bedroht uns. Wir sind ihm völlig unterlegen, deshalb brauchen wir deine Hilfe. Komm doch und verfluche dieses Volk. Denn wir wissen, wenn du jemanden segnest, dann gelingt ihm alles. Und wenn du jemanden verfluchst, dann ist er verloren. Mit deiner Hilfe können wir sie vielleicht besiegen und aus dem Land vertreiben. Die führenden Männer der Moabiter und Midianiter zogen also zu Bileam und sie brachten seinen Lohn gleich mit. Die haben die Kohle gleich mitgenommen, den Scheck schon in der Tasche gehabt für den Job. Als sie ihm Balaks Botschaft ausgerichtet hatten, antwortete Bileam, bleibt heute Nacht hier, morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Da blieben die Fürsten aus Moab bis zum nächsten Tag in Petor. In der Nacht erschien Gott Bileam und fragte, was sind das für Männer bei dir? Bileam erwiderte, sie kommen vom moabitischen König Balak, dem Sohn Zippors. Ein Volk aus Ägypten ist bei ihnen eingefallen und hat das ganze Land besetzt. Nun soll ich hingehen und diese Leute verfluchen. Balak hofft, dass er sie dann besiegen und vertreiben kann. Gott befahl Bileam, geh nicht mit, verfluche dieses Volk nicht, denn ich habe es gesegnet. Was für eine merkwürdige Geschichte, die diesem Propheten da widerfährt. Die Frage, was sind das für Männer bei dir, machen uns total sonnenklar, dass Bileam, was hätte er es gar nicht tun sollen, sie gar nicht aufnehmen sollen. Es waren Feinde des Volkes Gottes und er sollte das von Gott auserwählte Volk verfluchen. So mal für ganz einfach gestrickte ist es eigentlich klar, dass das nicht im Plan Gottes sein könnte. Über diesen Bileam, ich bin mir nicht wirklich sicher, was das für ein Kerl ist. War das jetzt einer vom Volk Israel oder nicht? Jedenfalls hat er mit Gott geredet. Das lesen wir in diesem Kapitel, in den folgenden Versen, ganz klar. Also er ist dann gehorsam und er sagt, der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Vers 13. Ist eine Frechheit von Gott. Ist eine Frechheit von Gott, dass er dem das nicht erlaubt hat, oder? Oder in meiner Schlachterbibel steht dann, Gott hat sich geweigert, mir die Erlaubnis zu erteilen. Hast du es schon mal erlebt, dass Gott sich geweigert hat, dir deinen Willen zu schenken? Ist ein dickes Ding, ne? Aber manchmal tut Gott sowas. Er weigert sich uns, das zu geben, worum wir bitten. Okay, aber Bileam ist zumindest äußerlich gehorsam, schickt die Leute weg. Aber die sind ziemlich zäh und ziemlich verzweifelt. Sie kommen ein zweites Mal, sie versprechen viel Geld. Was macht Bileam? Obwohl er eigentlich schon weiß, was Gott will. Gott hat gesagt, geh nicht mit, verfluche nicht, denn ich habe gesegnet. Er fällt auf seine Knie und sagt, Herr, kann ich nicht doch mit denen mitziehen? Was ist dein Wille? Gott, was ist in dieser Angelegenheit dein Wille? Wenn Gott Nein sagt, dann meint er meistens auch Nein. Aber vielleicht habt ihr das auch schon mal getan. Ihr wolltet etwas aber unbedingt. Und habt es dann so vergeistlicht und seid auf den Knien rumgerutscht und habt Gott in den Ohren gelegen, wie ein quengelndes Kind. Dass Gott euch doch erlaubt, die Sünde zu tun oder in der Grauzone euch zu bewegen, es ist doch nicht so schlimm. Und außerdem bringt's viel Geld. Also es wird hin und her verhandelt. Bileam geht dann sogar mit, nachdem Gott sagt, geh mit. Aber eigentlich meint er, bleib da. Es ist so ein bisschen wie, als Israel schreit, wir wollen auch einen König, wie die anderen Völker. Wir wollen auch einen König und sie sollten sich mit Gott zufrieden geben. Was macht Gott? Er sagt, okay, da habt ihr euren König. Aber tragt auch bitte schön die Konsequenzen. Ja, der treibt Steuern ein und hin und her, der kann Dinge missbrauchen. So, und so ähnlich ist es hier. Seine erste Antwort klingt ja noch geistlich. Man könnte in unserer Sprache sagen, ich werde über der Angelegenheit mal beten und mal hören, was Gott mir sagt. Wenn wir gläubige Leute sind, dann machen wir das ja so. Bevor wir Entscheidungen treffen, dann sagen wir, wir gehen mal auf die Knie, wir beten mal und fragen mal Gott, was ist denn da Sache, wie denkst du darüber? In der ersten Nacht kommt Gott und fragt ihn, wer sind diese Männer? Gott hat gewusst, wer diese Männer sind. Aber eigentlich sagt er, warum hast du die denn hier behalten? Warum hast du sie nicht gleich in die Wüste geschickt und hast klar gesagt, was Sache ist? Es gibt also Dinge, über denen brauchen wir nicht zu beten. Es gibt Dinge, da ist der Wille Gottes so sonnenklar, da musst du schon dir zwei Pflaster auf die Augen kleben, dass du das nicht mehr siehst. Ja? Jesus kann nicht in der Steuererklärung die Fahrgemeinschaft weglassen? Ja oder nein? Gib mir doch deinen Frieden ins Herz, wenn es in Ordnung ist. Ne? So. Oder Herr, du siehst, wie mein Mann mir zusetzt. Und da ist doch dieser nette Christ in der Gemeinde. Und er ist doch alleine und wir verstehen uns so gut. Und es war bestimmt nicht dein Wille, dass ich den heirate. Und kann ich mich scheiden lassen, dann gib mir deinen Frieden, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Die Schwielen an den Knien kannst du dir sparen. Hol dir Schwielen auf den Bobbes und lies deine Bibel. Dann brauchst du nicht so lange blöde Fragen stellen. Hallo? Ja? Es gibt eine ganze Menge Dinge, über die wir nicht zu beten brauchen. Und oft ist es besser, anzufangen, in deiner Bibel zu lesen. Und ihr glaubt gar nicht, worüber die Bibel alles sagt. Die schämt sich nicht, über Sex und über Geld zu reden. Die schämt sich nicht, über Familie zu reden, über Unterhalt. Über all das findest du Bibelstellen in deinem Buch, was da zu Hause ruht oder auf deinem Schoß gerade liegt. Gott nimmt kein Blatt vom Mund. Du findest eine ganze Menge im Wort Gottes über alle Lebensbereiche, die uns betreffen. Es ist grandios. Und wenn du nicht immer nur dein Lieblingsevangelium liest, wirst du sie auch irgendwann finden. Deswegen sind Bibellesepläne ganz klasse, weil dann liest man auch Amos und Obadja und all die, wo man sonst denkt, ach, sind das auch Bücher in der Bibel? Und man geht dann strategisch durch und stößt auf Dinge, die sind total erstaunlich. Ja. Also wenn wir eigentlich wissen, dass Gott Nein sagt, können wir uns das Gequengel sparen und gehorsam an die Stelle setzen. Aber Biliam und Gott, die waren noch nicht fertig mit ihrem Deal. Nach der eindeutigen Aussage von Gott, geh nicht mit und verfluche nicht, gehorcht er erst, widerstrebend, aber weil es ihn lockt, die Kohle und die Anerkennung, und der König nicht locker lässt und noch mehr von beidem anbietet, gibt er nach, geht mit, kann aber doch nur segnen. Eigentlich hat Biliam doch gewusst, was die meisten von uns wissen. Ich kann nicht bewusst das missachten, was Gott sagt, und trotzdem gesegnet sein. Wissen wir eigentlich, oder? Ich kann nicht Gottes Wort auf der einen Seite mit Füßen treten und ignorieren und auf der anderen Seite erwarten, dass der Himmel über mir offen bleiben kann. Wir wissen auch, wie Biliam, wenn wir vorsätzlich in Ungehorsam leben, werden wir die Konsequenzen davon tragen müssen und auch Gericht an diesem Punkt erleben. Also, der Trick, den Biliam versucht, ist, das Ganze zu biegen. Das heißt, wir Christen versuchen das manchmal, ihr nicht, aber all die anderen, die ihr kennt, die nicht zu uns in die Gemeinde gehen, natürlich. Wir versuchen so Wege zu finden, dass es doch geht. Und finden dann eine Bibelstelle, und die können wir so schön aus dem Zusammenhang reißen und draufkleben und sagen, der Herr hat es mir aber erlaubt und ich habe Frieden in meinem Herzen. Und dabei habe ich dem Heiligen Geist mal so tüchtig eins auf den Kopf gegeben, damit er den Mund hält, haben den Sender verstellt, damit es rauscht und sagen, der Friede ist da und ich kann es tun. Ich gucke so schockiert. Okay. Aber hey, sind wir nicht manchmal so? Wir stampfen mit dem Fuß und wir wollen unserer Begierde folgen und wissen, Gott sagt nein. Gott hat seine Meinung nicht geändert, nachdem der König mehr Geld angeboten hat. Warum muss Bileam ständig über diese Sache beten, wo sonnenklar ist, was Gott möchte? Er versucht auf geistlich angestrichene Art und Weise seinen Willen durchzusetzen. Ja, das Ganze geht für Bileam am Ende dann nicht so gut aus. Das könnt ihr euch denken oder ihr wisst es auch. Und ich glaube, im Neuen Testament ist es gar nicht so weit weg, was da passiert ist. Als ich las, was Paulus in 2. Timotheus 4 schreibt, habe ich mich daran wieder erinnert. 2. Timotheus 4, 1-5, da steht: Vor Gott und vor unserem Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird, um über die Lebenden und die Toten Gericht zu halten und sein Königreich aufzurichten, bitte ich dich eindringlich, verkündige den Menschen Gottes Wort, setze dich dafür ein, und zwar überall und zu jeder Zeit. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Ermutige sie, wo es nötig ist. Wir sagen eher ermutige und weise zurecht, wo es nötig ist. Ne? So. Umgekehrt. Lehre sie geduldig, schreibt Paulus, den richtigen Weg zu gehen. Denn, jetzt hört zu, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen. So wie es ihnen gerade gefällt, werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen fantastischen Ideen. Luther übersetzt das so ein bisschen krasser. Sie suchen sich Lehrer, nach denen ihnen die Ohren jucken. Die also das sagen, was ich gerne hören möchte, was mir ins Konzept passt. Aber Paulus schreibt an Timotheus: Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben. Lass dir nichts vormachen, sei vielmehr bereit, für Christus zu leiden. Predige unerschrocken die frohe Botschaft und führe deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Hast du auch Lieblingsprediger? Ich auch. Und es gibt Leute, da denke ich, naja, der ist mir zu hart. Oder der hat eine zu teure Uhr an im Fernsehen, dem höre ich schon mal gar nicht zu. Oder, der ist eher evangelikal. Pff, naja, wenn das mit dem Heiligen Geist nicht geschnallt hat, das will er mir schon sagen. Ich weiß, ihr hattet nie Vorurteile geistlichen Leuten gegenüber oder Pastoren oder Predigern. Ich hatte die früher mal. Und ich habe festgestellt, dass Gott einen Riesenspaß dabei hat, mir durch diese Leute meine Sachen zu sagen, die ich brauche. So habe ich versucht, wieder zu Sprüche 8, Vers 9 zurückzukehren, zu den Weisen, der also sich belehren lässt und der den liebt, der ihm da was sagt. Ob katholisch oder charismatisch oder was auch immer, ja. Wenn Gott durch ihn redet, und Gott kann sogar durch Ungläubige zu dir was sagen. Der hat Stimmen, da denkt man gar nicht dran. Der kann durch kackende Pferde was sagen, habe ich ja neulich erzählt, dass die Pferde bei uns in den Hof gemacht haben von diesem Mann. Und ich voll Christusähnlich die Kacke habe dampfen lassen und gedacht habe, wann kommst du mit der Schaufel und machst das weg? Er kam nie. Und abends habe ich es dann weggemacht und dann hatte ich zwischendurch gelernt, was hätte Jesus getan? Der hätte, als er noch warm war, die Schaufel schon in der Hand gehabt und hätte sie beseitigt. Wisst ihr? Gott kann dich erziehen durch Dinge, für die, wo du es nicht für möglich hältst. Ihr habt ja aufgepasst, ne? Jetzt erzähle ich euch von gestern Abend. Habt ihr aufgepasst? Ja. Okay, gestern Abend. Ich habe ja gestern meine Predigt fertig geschrieben. Ich wusste schon lange das Thema und habe schon ganz viel Material und Einzelstücke. Und Bernd war mit der Grace bei den Rangern auf ihrer Weihnachts-Winter-Wanderfeier da im Wald. Und dann hatte ich die Predigt fertig, komme in die Küche, es sieht aus wie gebombt. Eins meiner Kinder hatte so Schuhe, kennt ihr Schuhe, wenn man durch Schlamm mitgeht und wenn das dann so trocknet? Ja, und man zieht die dann wieder an und geht das ganze Haus von oben nach unten. Wir haben ja zwei Treppenhäuser und ins Bad und ich bin in den Brocken nachgelaufen. Und der Raphael: Mama, wann schmücken wir denn den Weihnachtsbaum? Ja, ich hatte es ja versprochen, dann mussten wir den Weihnachtsbaum schmücken. Und der Bernd hatte die Hunde gebürstet. Und die Haare weg, aber dann fliegen ja immer noch. Also waren dann so Büschel aus Erde, Hundehaare, Goldlametta. Und die Spülmaschine war auch noch voll. Und dann waren die Spülmaschine, hat nicht funktioniert. Und dann kleben in den Gläsern immer die, kennt ihr das? Oh. Und ich hatte hier, habe ich gedacht. Ich war die ärmste Hausfrau von ganz Deutschland. Also es hat mich richtig hart getroffen gestern Abend. Und unser kleiner Hund hatte dann noch einen neuen Tapetenfetzen im Flur abgezogen. Ich dachte, ist denn hier nur jeder auf Zerstörung und Dreck und ich bin hier der Depp von allen. Und also ich war so richtig schön und habe es überhaupt nicht gemerkt in meiner Opferrolle. Dann hat der Bernd angerufen, na Schatz, wie geht's dir denn? Und ich habe gesagt, überhaupt nicht gut, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und überhaupt, mir steht's gerade hier, und habe ihm alles erzählt. Er sagt, kein Problem, ich drück dich gleich, dann helfen wir dir alle. Und dann kommt er nach Hause und liest den Kindern die Geschichte vor, die er ihnen seit 4 Tagen versprochen hat. Und ich denke, toll, mir helfen die alle. Wir helfen dir alle. Und voll im Geist habe ich mir meinen großen Hund geschnappt und bin durch Heißenbach marschiert und habe den Deckel aufgemacht und immer wieder mal Dampf abgelassen. Und dann war ich wieder zu Hause und mein treuer Mann, das musste ich loben, hat bis, ich glaube, 11:30 Wäsche zusammengelegt, meinen Sessel repariert und weiß ich nicht, was alles getan. Also er hat sein Wort gehalten. Und er hat mir dann eine Moralpredigt gehalten. Ich dachte, oh, Bernd, und morgen früh sollst du predigen. Und toll, habe ich gedacht. Super. Und dann hat er mir erst von Selbstmitleid erzählt. Es war natürlich so weit weg. Aber irgendwann zwischen gestern Abend und jetzt habe ich dann gemerkt, dass er wieder mal, wisst ihr, wenn der Heilige Geist sagt, der Bernd hat recht, das braucht immer so ein bisschen, wird immer kürzer die Zeit. Also sind wir wirklich bereit zu hören, was Gott uns sagen will? Sind wir auch bereit? Ich habe mich dann entschuldigt. Stimmt, ich habe mich doch entschuldigt gestern Abend, ja. Und ja, wollen wir hören? Oder hören wir lieber den anderen Stimmen zu? Frage 3, wem hörst du gerne zu? Die handeln wir ganz kurz ab. Psychologen haben festgestellt, dass die Beziehungen, die wir in den letzten 5 Jahren hatten, unsere Persönlichkeit prägen. Oder mit der Bibel gesprochen, 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder Sprüche 13, 20, wer mit Weisen umgeht, wird? Weisen. Jawohl. Halleluja. Mit welchen Menschen hast du es denn gerne zu tun? Mit wem umgibst du dich denn? Für welche Werte stehen diese Leute und warum hörst du denen gerne zu? Mir ist Simson eingefallen. Das war so ein starker Kerl im Buch der Richter. Simson, ne? Dem Gott diese wahnsinns körperliche Kraft auch gegeben hat. Und er hat alles verloren. Warum? Weil er sich mit einer gottlosen Frau eingelassen hat und sich manipulieren hat lassen von ihrer Stimme. Oh, sag mir doch, worin besteht denn deine Kraft? Ja, und er hat sich der falschen Frau hingegeben und anvertraut. Und es hat ihn alles gekostet am Ende. Ihre Stimme hatte mehr Gewicht für Simson als Gottes Plan. 4. und letzte Frage. Woran erkennst du denn die Stimme Gottes? Das ist ja eine tolle und eine spannende Frage, weil es gibt ja mindestens diese 3 Quellen. Die Stimme kann sein von Gott, vom Teufel oder von meiner Seele. Wer redet also gerade? Und da ist mir eine Geschichte eingefallen. Als wir unser erstes Kind bekommen haben, haben wir eingekauft. Zur Freude vom Kindermöbelmarkt da Richtung Wetzlar haben wir schwer eingekauft und haben unsere Ausstattung zusammengestellt. Und ein Gegenstand ist ganz wichtig, wenn du ein Baby bekommst und deine Wohnung mehr als 2 Zimmer hat, brauchst du ein Babyfon. Ja, du brauchst ein Babyfon, damit du, wenn dein kleiner Zwockel schläft, auch in der Küche hörst, während du brutzelst und kochst, wenn's heult. Und dann wieder hinrennen kannst und dich kümmern kannst. Also haben Bernd und Iris ein Babyfon gekauft. Das stand dann immer bei mir auf dem Nachttisch. Und irgendwann, als die Grace dann so 5 Monate alt war, sprang das an, es knackt ja dann immer so kurz, genau, so knack, so der Funkkontakt. Und dann geht dieses Babyfon an, wie gesagt, sie war 5 Monate alt und ich hörte diese Stimme. Mama! 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 Ich war hellwach, ich glaube, ich habe den Bernd angeschossen und gesagt, Mama, unser Säugling kann sprechen! Ich aus dem Bett ins Kinderzimmer, schläft. Na, da lag ein süßes, kleines, schlafendes Mädchen. Also was war passiert? Ich habe natürlich sofort gewusst, was war mein erstes Kind, aber doof ist man ja deswegen nett, gell? Hab natürlich gewusst, dass das nicht die Grace sein kann. Mit 5 Monaten, weiß nicht, gibt's das vielleicht irgendwo in... Ja, also habe ich noch nie von gehört. Aber was war passiert? Ein paar Meter weiter, die Leute, die Wirtschaft haben in Heißenbach, die hatten auch ein Kind. Das war 1,5. Das konnte Mama sagen. Und die hatten die gleiche Frequenz eingestellt wie wir. Also lag die Iris morgens wach im Bett und hat den Sohn gehört. Aber ich habe gewusst, diese Stimme ist nicht mein Kind. Weil ich wusste eins, Säuglinge im Alter von 5 Monaten können nicht Mama sagen. Und je besser wir Gott kennenlernen, desto eindeutiger können wir einschätzen, ist das, was da gerade ankommt an Botschaft von Gott, oder kann das unmöglich von Gott sein? Also lass dich scheiden, betrüg deinen Arbeitgeber oder sowas, so die groben Klötze, ne? Aber auch das Feintuning kommt irgendwann. Und wir wissen, das kann nicht von Gott sein. Ich wollte euch jetzt was vorlesen, aber das erlaubt die Zeit nicht mehr. Lest das Buch, das ist klasse, Herz in Flammen von John Bevere, da ist eine Story drin, die 2 Frauen miteinander gegenüberstellt. Die Bibel sagt ja, dass Gott den Stolzen widersteht und dass er den Demütigen Gnade schenkt. Und ich glaube, manchmal rempeln wir so gegen Gott und glauben, es wäre der Teufel. Da ist ein Widerstand in meinem Leben und ich denke, boah, der Feind hat es wieder mal auf mich abgesehen. Kann ja sein. Aber es kann auch sein, dass Gott versucht, dich vor einem Absturz zu bewahren. Und er sich dir in den Weg stellt. Darum brauchen wir ganz nötig etwas, um die Stimme Gottes zu hören. Ich weiß, es ist keine abschließende Predigt. Das sind so ein paar Impulse, die ich euch mitgebe jetzt. Gott ist vertrauenswürdig. Das ist ganz wichtig. Er hat dich lieb. Er will zu dir reden. Und du brauchst eine ganz solide biblische Grundlage. Du musst deine Bibel kennen. Du musst das Wort kennen, weil das sind 100% Gottes Gedanken. Absolut und uneingeschränkt. Suche zu deinem Thema etwas in der Bibel. Und wenn du es nicht findest, wenn ich es weiß, ich helfe dir gerne. Oder dein Zellleiter, wer auch immer. Frag. Wer nicht fragt, bleibt dumm, singen die da bei den Kindern. Ne? Das gilt für uns auch. Es ist nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Aber man kann suchen, man kann forschen und kann fragen. Ja, und so möchte ich euch einfach einladen, die geistlichen Ohrstöpsel zu entfernen. Offensichtliche Sünde, Stolz, warte mal, habe ich genug? Moment. Stolz, kann mir gar keiner was sagen. Selbstsucht, Egoismus, Rebellion, schlechte Gewohnheiten, so die Seifenoper mit dem Ehebruch zum Beispiel, oder denkt ihr was? Hä? Ich mach den nachher weg. Kannst mir ja gerne helfen. Fehlende Gottesfurcht, und es gibt noch ein paar, glaube ich. Eine Frage zum Abschluss. Was ist denn, wenn ich mich jetzt all diese 4 Fragen gefragt habe und habe ganz treu mein Herz wirklich auf Jesus ausgerichtet und habe mich entschieden, ich bin weise und der Nächste, der kommt und der mir sagt, das und das könntest du besser machen oder anders machen, den werde ich lieben mit Inbrunst und ich werde darüber nachdenken und ich werde nicht meine 5 Freunde anrufen und ihnen sagen, der hat mir gesagt, stell dir mal vor, was bildet er sich überhaupt ein, sondern ich werde schweigen und ich werde hören und prüfen. Und was ist denn, wenn ich nun all diese Dinge durchgegangen bin und ganz super geistlich reagiert habe und ich höre trotzdem nichts, wenn ich Gott frage? Was ist dann? Ich habe festgestellt, jetzt vielleicht nicht die Antwort, die dir gefällt, dass es oft dann so ist, dass Gott gar nicht will, dass du was veränderst. Dass Gott dann gar nicht eine Richtungsänderung vorherbestimmt hat für dich oder dass du zu früh dran bist mit deinem Fragen. Und Gott sagt einfach, bleib bei dem. Bleib bei dem, wie es gerade läuft. Tu diesen Dienst weiter. Schmeiß den Kinderdienst nicht hin oder, ne? Oder such dir keine neue Arbeit. Oder, wisst ihr, es kann sein, dass es heißt, es ist nichts zu verändern, drum sagt Gott dir nichts. Oder es könnte sein, das ist auch eine Antwort, die jetzt, naja, vielleicht geht es dich nichts an. Vielleicht betrifft es nicht deinen Verantwortungsbereich. Also bei Maria und Josef war das ja so, erst hat der Engel Maria gefragt, ob sie einverstanden ist. Und als es dann um den Umzug ging, hat er plötzlich nur mit Josef geredet, ne? So, als dem Familienoberhaupt, flieh nach Ägypten, nimm das Kind und seine Mutter und mach dich ab. Ja, wie auch immer. Also, lasst uns diese Fragen stellen. Will ich Gottes Stimme hören? Will ich ihr gehorchen? Bin ich bereit, andere Stimmen zum Schweigen zu bringen? Und die letzte Frage. Woran erkenne ich sie? Die Babyfon-Geschichte. Genau. Ich erkenne sie daran, wenn ich sie mit meiner Bibel vergleiche und prüfe und höre, hey Gott, warst du das jetzt? Und es ist jetzt 12. Ich möchte euch einladen, habe auch keinen Aufruf geplant, dass wir kurz im Gebet einfach vor Gott treten. Und dem Heiligen Geist so eine kleine Einladung, wenn du das möchtest, erlauben, dass er das Wattestäbchen nimmt, ein bisschen Öl drauf tropft und ganz sanft und liebevoll, das ist schön, also meine Kinder finden das auch schön, das Ohr dir sauber macht. Und vielleicht deine ein oder andere Haltung korrigiert und das ein oder andere Pfröpfchen aus dem Gehörgang zieht, damit du wieder klar hören kannst, was Gott dir sagen möchte. Lass uns doch kurz stehen, einfach aus Respekt Gott gegenüber, und dann sind wir wieder ein bisschen fitter und wacher.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.